Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Er gilt als einer der führenden Experten für Familienunternehmen, als langjähriger Leiter des Wittener Instituts für Familienunternehmen und heutiger geschäftsführender Vorstand der WIFO Stiftung, beschäftigt er sich mit den zentralen Fragen von Nachfolge, Konflikt- und Krisendynamiken sowie Resilienz in Unternehmerfamilien. International ausgezeichnet als einer der Top 25 Family Enterprise Academics bringt er wissenschaftliche Tiefe und praxisnahe Lösungsansätze zusammen. Ein Gesprächspartner, an dem beim Thema Unternehmensnachfolge kein Weg vorbeiführt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Tom Rüsen. Lieber Tom, wie beurteilst du die aktuelle Lage, was Unternehmensnachfolgen in Deutschland angeht?
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr breite Frage, die kann man auch sehr breit beantworten. Also zum einen fange ich mal mit den eher problematischen Antwortteilen an. Es ist schon feststellbar, dass in bestimmten Bereichen die Nachfolge in Familienunternehmen, über die wir ja heute sprechen wollen, eher rückläufig ist. Also wir stellen das zum Beispiel fest bei kleineren Familienunternehmen, bei Handwerksbetrieben, ja, wo die Idee in die Fußstapfen der Eltern, meistens der Väter, zu treten, nicht unbedingt mehr auf Zustimmung trifft, also hat vielleicht auch was mit einem gesellschaftlichen Bild von Tätigkeiten im Handwerk zu tun. Also da ist es ein größeres Problem, was wir auch gesellschaftlich noch erleben werden. Bei mittelgroßen bis großen Familienunternehmen gibt es nach wie vor noch Nachfolgebereitschaft und ein Interesse an Nachfolge. Aber auch hier beobachten wir mehr und mehr eine Veränderung. Und zwar, dass gerade bei großen Familienunternehmen die Nachfolge nicht mehr so stark in einer Führungsnachfolge stattfindet, sondern vor allen Dingen auf der Eigentümerseite. Das heißt, ja, auf der Eigentümerseite wird das von Generation zu Generation übertragen. Oftmals gehen dann die Nachkommen aber eher in Aufsichts- oder Beiratsgremien, um dort sozusagen hier sicherzustellen, dass das Unternehmen im Sinne der Eigentümerfamilie fortgeführt wird. Also es ist sehr, sehr breit. Was aber leider auch feststellbar ist, dass es einen größer werdenden Anteil von Nachfolgenden gibt, die sich überhaupt gar nicht mehr so großartig interessieren. Ja, dass es also eine Abkehr von Nachfolge gibt, weil man vielleicht persönliche Ziele verfolgt, also seiner Individualität Rechnung tragen will. Aber vielleicht auch, weil man feststellt, dass in unserer Gesellschaft das ganze Thema Familienunternehmertum und Nachfolge nicht mehr so hoch im Ansehen ist, wie es das vielleicht mal war. Ne? Und das sind so Dynamiken in unserer Gesellschaft, die ich doch mit Sorge beobachte.
Du hast jetzt die gesamtgesellschaftlichen Dynamiken jetzt zweimal auch gebracht, lieber Tom. Und ja, bewusste Frage so breit zu Beginn, um in das Thema auch reinzustoßen, ne? Dann diese gewisse Breite dann mit einer Tiefe jetzt zu versehen. Wo siehst du einen ersten Anknüpfungspunkt, gerade dieses gesamtgesellschaftliche Thema ein Stück weit aufzubrechen? Ist das ein reines Generationenthema oder würdest du so weit nicht gehen?
Nein, ich glaube, das hat was eher mit einer allgemeinen Haltung zu tun. Ne? Eine Haltung in unserer Gesellschaft, erstens zum Thema Unternehmertum. Ja? Sind wir als Gesellschaft jetzt gesprochen, sind wir eigentlich stolz, dass es Leute gibt, die bereit sind, ins Risiko zu gehen? Klopfen wir denen auf die Schulter und sind dankbar und sagen, hey, super, ne, dass es euch gibt? Oder sehen wir das eher skeptisch und sagen, Moment mal, da gibt's Leute, die haben eine Machtkonzentration, da gibt's eine Vermögenskonzentration, das sehen wir alles hier ganz kritisch. Also das wäre mal die erste Frage. Da haben wir sowas wie einen Nationalstolz, wenn man diesen Begriff eigentlich verwenden kann. Ja, sind wir glücklich, sind wir froh über die Form, wie unsere Wirtschaft bisher konfiguriert ist? Ich kann sagen, ich bin viel im Ausland unterwegs und da gibt es einen sehr, sehr großen Neid auf die besondere Form unserer Wirtschaft. Wir haben nicht nur eine sehr, sehr hohe Anzahl von Familienunternehmen, weit über 90% aller Unternehmen lassen sich als eigentümergeführte oder Familienunternehmen beschreiben. Das hat kaum eine andere Volkswirtschaft. Und was bei uns eben das Besondere ist, wir haben eine sehr, sehr große Anzahl von Unternehmen, die in fünfter, sechster, siebter Generation sind, die groß bis die diese Mittelstandskriterien mindestens erfüllen, also 50 Millionen Umsatz beispielsweise, ja. So, das heißt, wir haben eine große, breite Schicht an Unternehmen, die auch viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, die familiengeführt sind und die schon in x-ter Generation sind. Also nicht zweite, dritte Generation, sondern wirklich vierte, fünfte, sechste Generation. Aber wir müssen uns schon die Frage stellen, jetzt als Nation, als Gesellschaft, finden wir das eigentlich gut? Wissen wir eigentlich, dass das die Träger unserer Form von sozialer Marktwirtschaft sind? Oder nehmen wir das zwar wahr, finden es im Kern aber nicht gut, dass da so eine Vermögensmacht- und Einkommenskonzentration stattfindet. Also das ist so eine Frage und da spielt es natürlich eine große Rolle, was Aufklärung angeht, auch was politische Willensbildung angeht. Ne? Das ist eher ein Thema, was wir auf der gesamtgesellschaftlichen Perspektive verhandeln müssen.
Gehen wir mal vielleicht noch einen Schritt zurück. Du hast vorhin den Unterschied zwischen also keine Führungsnachfolge, sondern eher Eigentümernachfolge. Möchtest du uns das nochmal etwas aufdröseln an einem Beispiel?
Ja, absolut. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil oftmals wird das auch in einen Topf geworfen und nicht richtig verstanden, gerade bei solchen politischen Diskussionen. Also wir müssen unterscheiden, wenn in einem Familienunternehmen eine Generationsnachfolge ansteht, dann ist immer die Frage, was wird denn jetzt hier eigentlich in die nächste Generation übergeben? Ja, und da gibt es mindestens mal zwei Dinge, mit die man getrennt betrachten kann. Und zwar einerseits ist das natürlich, die Gesellschafteranteile, also das Vermögen, ja, das Eigentum an dem Unternehmen. Das ist die Nachfolge, die eigentlich immer stattfindet. Und die zweite Frage ist, wer führt das Unternehmen, also die Führungsnachfolge? So, und bei mittelgroßen bis großen Unternehmen sehen wir schon, dass das auseinanderklafft, dass die nächste Generation sagt, also ich kann mir vorstellen, hier Verantwortung für das Eigentum am Unternehmen zu übernehmen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, eine entsprechende Ausbildung und Berufsausbildung und Praxiserfahrung zu sammeln, dass ich irgendwann mal in der Lage bin, hier unser 400-500 Millionen großes Unternehmen operativ zu führen. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Bei kleineren, Kleinstunternehmen, Handwerksbetrieben, da ist das schon meistens miteinander verknüpft. Das heißt, wenn jetzt ein handwerklicher Betrieb mit vielleicht 10 Mitarbeitenden, 15 Mitarbeitenden übergeben wird, dann wird die Senior-Generation schon in die Kinderschar reinfragen, sagen, wer hätte denn Interesse? Und derjenige oder diejenige, die dann bereit ist, den Dachdeckerbetrieb oder Garten- und Landschaftsbaubetrieb zu übernehmen, die erhält dann in aller Regel auch das Eigentum, ne, ist aber auch dann daran geknüpft, in dem Unternehmen selber Hand anzulegen und operativ tätig zu werden. Dieses Prinzip sehen wir witzigerweise auch bei einigen sehr bekannten, sehr alten Familienunternehmen, zum Beispiel die Metzler Bank in Frankfurt. Ne, ist jetzt, glaube ich, in der 13. Generation von dem Geschwisterpaar Metzler geführt. Und da ist es immer ganz klar, nur derjenige, der in die Bank hineingeht und die Geschäfte führt, der soll auch Anteile am Unternehmen bekommen. Ne? Das ist ein Prinzip, was wir bei größeren und älteren Familienunternehmen eigentlich sehr selten sehen. Ne? Es sei denn, sie sind eben von ihrer Führungslogik und von ihrem Wertesystem so entwickelt.
Danke dafür. Ich glaube, das ist total wichtige Basisarbeit, ne? Auch für unsere Zuhörenden hier im Ja Klar Podcast. Da nochmal wirklich so einen Switch hinzubekommen zwischen auf der einen Seite, okay, ich übernehme jetzt hier den Laden und zwar die Vermögensanteile und rockt das weiter in die Zukunft, oder ich gehe tatsächlich in medias res, nenne ich es jetzt mal, gehe auch in die operative Arbeit rein, wobei Führung ja nicht nur operativ ist, sondern durchaus strategisch, aber das soll an einer anderen Stelle diskutiert werden. Wie sehr unterscheidet sich denn die operative Führungsarbeit in einer Nachfolgeregelung von normaler Führung, nenne ich es jetzt mal? Wobei wir uns, glaube ich, einig sind, Tom, dass es normale Führung wahrscheinlich gar nicht
ist. Ja. Also ich würde sagen, die Führung des Unternehmens, ja, die gesamten Führungsaufgaben, die du wahrscheinlich auch schon in anderen Podcasts genauer angeschaut hast, die kann man mal als 1:1 die gleiche nehmen. Bei Familienunternehmen kommt jetzt für ein Mitglied aus der Unternehmerfamilie, wir gucken vielleicht gleich auch nochmal auf familienexterne Führungskräfte. Ja. Bei einem Familienmitglied kommt noch ein Faktor hinzu, nämlich man wird natürlich jetzt nicht von den Mitarbeitenden, von den Untergebenen oder von den Kollegen und Kolleginnen gleichwertig betrachtet, sondern wenn ich ein Mitglied der Unternehmerfamilie bin, dann wird immer auch drauf geschaut, der repräsentiert ja hier auch das Eigentum, ja, mit dem will ich es mir vielleicht nicht verscherzen, ne, obwohl ich den Vorschlag jetzt vielleicht nicht ganz so dolle finde, weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt unbedingt kritisieren soll. Also da gibt es schon erstmal grundsätzliche Spannungen. Das muss man gut klären beim Eintritt in so ein Familienunternehmen, gerade auf der Ebene der Kollegen, der Mitarbeitenden, ne, dass da nicht sozusagen diese zusätzliche Eigentümerrolle eines Mitglieds aus der Unternehmerfamilie plötzlich zu irgendwelchen schrägen Führungssituationen führt. Das ist vielleicht mal der eine Punkt. Aber das Gleiche, ein Teil der Zuhörer sind ja sicherlich auch Manager von Familienunternehmen. Ganz wichtig ist es natürlich für jemanden, der in ein Familienunternehmen tätig ist oder dort eintritt, sich mal die Frage zu stellen, wie managt denn unsere Unternehmerfamilie eigentlich ihre Nachfolge? Und ich habe nicht wenige Personalvorstände, Personalchefs von Unternehmerfamilien, die sich an uns wenden und sagen, na ja, ich stelle fest, ne, die Familie kriegt das gar nicht so hin, der Senior ist ganz hilflos. Ne, also richtig ansprechen traue ich mich das nicht, weil ist das jetzt meine Aufgabe hier als Personalverantwortlicher, mit denen mal über Nachwuchs, Kompetenzaufbau in der nächsten Generation zu sprechen. Ja, also das ist sozusagen ein ganz wichtiger Faktor auch für die familienexternen Manager eines Familienunternehmens, insbesondere im Personalbereich, dieses Thema schon mal zu adressieren. Und meistens, wenn man das allgemein betrachtet mit dem Thema Nachfolge und sagt, hier, ne, da gibt's ja eine gewisse Expertise. Ich habe auch viele Familienunternehmen, wo die explizit an ihre Manager den Auftrag geben, machen Sie doch mal ein Weiterbildungsprogramm für unsere nächste Generation. Ja, dann rufen die bei uns an und sagen, wie geht denn das? Das ist ja was ganz anderes, wenn ich jetzt hier ein Führungskräfte-Nachwuchsprogramm aufgleise versus wenn ich jetzt hier die Nachwuchsgesellschafter weiterbilden soll. Aber man sollte sich als HR-Verantwortlicher eines Familienunternehmens erstens darauf gefasst machen, dass so eine Frage mal kommt. Und zweitens sollte man im Eigeninteresse da einen Blick drauf entwickeln, dass diese Nachfolge schon ein Thema der Führungsorganisation ist, die man an der einen oder anderen Stelle mit Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmerfamilie auch mal anspricht. Da hat man auch als Personaler ganz anderen Zugang meistens, ne, und ganz anderes Vertrauensverhältnis in der Regel zu seiner Eigentümerfamilie, wenn die noch im Management ist. Und da kann man sicherlich auch mal bei einem HR-Termin sagen, wie sieht's denn eigentlich aus? Wollen wir einmal auf die Unternehmerfamilie schauen? Wollen wir denn da nicht auch Weiterbildung mal in den Blick nehmen? Also habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das muss man eben mit Augenmaß dann machen.
Mit Augenmaß bin ich total bei dir. Kannst du uns eine Idee geben, Tom, wenn jetzt wirklich ein HR-Verantwortlicher, eine HR-Verantwortliche jetzt hier zuhört und sagt, verdammte Axt, genau vor dieser Herausforderung stehe ich gerade. Wann ist es denn der richtige oder vielleicht sogar noch falsche Zeitpunkt, seine Unternehmerfamilie da mal drauf anzusprechen?
Ja, also wahrscheinlich, wenn man mitbekommt, dass es da Konflikte gibt, dann sollte man sich dann natürlich tunlichst raushalten und in der Regel kriegt das die Managementorganisation, wenn nicht sogar die ganze Firma, immer sehr gut mit, ob die Familie gut miteinander ist oder nicht. Wenn das aber bisher nie thematisiert worden ist und man stellt fest, ne, der Senior geht so irgendwie in die Mitte-40er, Anfang 50er Jahre und man weiß, da gibt es Kinder, dann kann man durchaus zweierlei vorgehen. Man kann zum Beispiel in einem vertraulichen Rahmen ansprechen, würde sagen, sagen Sie mal, wir sind ja hier als Personalabteilung für das ganze Thema Nachwuchs, Nachfolge, Gestaltung in der Organisation zuständig. Haben Sie eigentlich ein Interesse, dass wir uns mal Gedanken machen, wie das denn mit einer guten Ausbildung für die nächste Generation in der Familie ist? Da kann man mal so ganz höflich reinfragen und entweder sagen die, ach ja, stimmt, ne, ist eine gute Idee, oder die sagen, ach nee, das ist nichts für Sie, lassen Sie mal gut sein oder so. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, wir machen ja eine Vielzahl von Veranstaltungen jetzt an der WIFU-Stiftung, aber es gibt auch andere Institutionen, dass man sich da als Personaler mal schlau macht, was gibt's denn da alles so, ja, und das einfach bei Gelegenheit mal dem Familienmitglied, das jetzt in der Geschäftsführung tätig ist oder im Beirat, man stellt ein Paket zusammen und sagt, hören Sie mal, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wir sind ja hier für Nachwuchs in der Firma zuständig. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie müsste man das eigentlich angehen auf der Familienseite. Ich habe Ihnen hier mal ein Paket mit Anbietern, die da was anbieten, Netzwerkveranstaltung, Weiterbildung, was auch immer zusammengestellt. Vielleicht lesen Sie sich das mal durch und wenn es ein Interesse gibt, dann können wir da gerne im Gespräch bleiben. Das ist nicht aufdringlich, ne? Das ist ein Angebot und dann muss man gucken, wie die Reaktion ist. Ja.
Jetzt hast du deine WIFO, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es deine ist, aber du hast die WIFO-Stiftung schon mal angesprochen. Was sind denn das für Formate, wo ich mich da als Personaler auch reindrillen kann, wenn ich jetzt wirklich so die intrinsische Motivation habe und das vielleicht auch ein bisschen beobachte in meiner Organisation?
Ja.
Und so ein bisschen ein Näschen dafür habe, was ja uns Personalern grundsätzlich immer irgendwie unterstellt wird, das glaube ich aber nicht jeder hat.
Ja.
Auf was kann ich mich da durchaus einstellen, wenn ich da mal zu
dir komme? Ja, also die Stiftung habe ich tatsächlich gegründet, aber es ist eine gemeinnützige Stiftung. Insofern gehört sie mir vielleicht emotional, aber nicht faktisch.
Ja.
Und immer soll die ja auch mal in andere Hände übergehen. Also von daher, nein. Nein, was kann sich ein Personaler vorstellen? Wir machen etwa 40 Veranstaltungen im Jahr in unterschiedlicher Konstellation. Wir haben ganz offene Veranstaltungen. Ne, da kann jeder hinkommen. Da laden wir Wissenschaftler ein, weltweite Wissenschaftler an die Universität Wittenherdecke, die dann bestimmte Themen vorstellen. Wir hatten gerade letzte Woche jemanden, der mal die Herausforderungen bei der Erbschaftssteuergestaltung beschrieben hat. Also worauf muss man eigentlich als Unternehmen achten, wenn man Familie als Eigentümer hat, weil sonst kommt da plötzlich wahnsinnige Erbschaftssteuerzahlung, ne, sowas. Oder wir hatten einen Kollegen aus dem Ausland, der tatsächlich über neueste Trends in der generationsübergreifenden Vermögensbetrachtung hat. Also das, ne, das ist so ein Format, da kann man sich schlau machen. Das ist aber eher wissenschaftsnah angelegt. Dann haben wir eigene Formate, wo sich Nachfolger und Nachfolgerinnen treffen, die so über ihre Herausforderungen miteinander diskutieren und wir moderieren das. Dann haben wir Veranstaltungen, wo wir zu speziellen Themen uns online treffen, heute Nachmittag zum Beispiel. Ne, wir haben eine Family Governance, wir haben eine Familienverfassung unterzeichnet. Wie leben wir das denn jetzt eigentlich? Ne, da steht zum Beispiel auch drin, die nächste Generation soll sich ausbilden. Wer kümmert sich denn dann um die Ausbildung? Also solche Thematiken machen wir in Online-Formaten, aber auch in Präsenzveranstaltungen. Ne, und das ist immer sehr, sehr breit. Ne, und in einigen Veranstaltungen melden sich tatsächlich sogar dann auch die Personalverantwortlichen an und sagen, hallo, ich bin hier zuständig in der Firma XY, möchte gerne mich zu dem Thema mal schlau machen, ja, weil wir hier uns gerade Gedanken machen, wie wir eigentlich unsere Next Gen, also nächste Generation der Eigentümer sozusagen gut auf ihre Rolle vorbereiten wollen. Und dann laden wir die dazu ein. Ne? Also das ist ganz spannend. Ich hatte im letzten Jahr mal eine Veranstaltung, da haben wir nur Personaler eingeladen, weil wir die Frage gestellt haben, wie Gen Z-tauglich sind eigentlich unsere Familienunternehmen. Das war ganz spannend, weil wir da eine Studie vorgestellt haben, welche Erwartung hat eigentlich die Gen Z an ihren Arbeitgeber. Und dann haben wir geguckt, und was bieten denn die Personalverantwortlichen beziehungsweise die Familie, da waren auch Eigentümer dabei, wie matchen die das eigentlich? Das war ganz interessant. Ja, es gab einige, die waren da sehr gut drauf eingestellt und einige, die waren überhaupt gar nicht drauf eingestellt und haben gesagt, ach du grüne Neune, da war eine Riesenlücke aufgezeigt. Also wie man sieht, wir haben sehr, sehr breite Veranstaltungen, aber ich würde sagen, 60-70% drehen sich schon um eher so, wir nennen das immer Fragen des Familienfaktors im Familienunternehmen oder wie sich die Familie, wie man mit Konflikten umgehen kann. Also da einfach mal auf unser Veranstaltungsprogramm schauen. Das ist sicherlich eine Ressource, für die auch für die Personalverantwortlichen von Familienunternehmen eine darstellen könnte, eine Informationsquelle.
Jetzt würde ich ganz gerne auch mit Blick auf die Zeit, lieber Tom, nochmal so das Thema externe Lösung, externe Nachfolger nochmal einmal antriggern, weil wir jetzt schon sehr stark so interne Nachfolgeregelungen auch miteinander besprochen haben, glaube ich, ja, in Gänze. Wie arg ist es denn im Moment, dass es auch externe Lösungen geben muss, bevor Familienunternehmen komplett den Bach runtergehen?
Ja. Ja, also ich sag mal so, bei mittelgroßen Familienunternehmen ist das eigentlich mittlerweile eher ich will sagen Standard aus zwei Gründen. Erstens sind die Unternehmen so groß, dass die Führungsmannschaft gar nicht mehr alleine aus den Mitgliedern der Familie gestellt werden kann. Also es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmen, wo 4, 5, 6 Familienmitglieder zur Verfügung stehen, die die Fähigkeiten haben und auch das Interesse haben, so ein Familienunternehmen dann auch im Top-Management zu führen. So, das heißt, vielleicht hat man pro Generation 1, 2, aber die Führungsmannschaft besteht vielleicht aus 12 Führungskräften. So, das heißt, alleine deshalb braucht man da auch eine Professionalisierung. Das ist das eine. Das andere ist, ich sagte gerade, es gibt auch eine abnehmende Bereitschaft, in die operative Führung zu gehen. Ergo, es entsteht ein immer größer werdender Bedarf an Top-Management-Kräften, die sozusagen bei der Nachfolge die Führungsaufgabe übernehmen. So. Und da gibt's dann zwei Varianten. Entweder sind es, wie wir sagen, so Hausgewächse, also Leute, die noch in dem Familienunternehmen angefangen haben und sich hochgearbeitet haben. Da gibt es in der Regel keine so kulturellen Anpassungsprobleme, weil die kennen ihre Familie, die kennen die Familienkultur, die kennen die Unternehmenskultur. Hier ist eher die Frage, können die sich dann irgendwann auch durchsetzen und sozusagen selber Akzente setzen, wenn sie 15, 20 Jahre unter dem Senior sozusagen dienen gelernt haben, schaffen die es dann eigentlich auch, eventuell bestimmte Dinge neu aufzugleisen, neue Akzente zu setzen. Ja, was wir sehr häufig beobachten, ist eben, dass man sich Leute von außen reinholt, zu sagen, naja, wir brauchen jetzt schon einen neuen CEO, der vielleicht auch nochmal eine andere strategische Entwicklung durchführt und. So, aber wenn wir uns anschauen, wie häufig scheitern solche externen Nachfolge-Erfahrungen, dann ist das doch eine sehr, sehr hohe Quote. Also man holt sich jemanden aufwendigst mit Headhuntern und so weiter und so fort und trotzdem nach 3, 6, 9 Monaten muss der wieder gehen, weil man sich miteinander irgendwie nicht versteht. Und da ist immer die Frage, wie konnte das eigentlich passieren? Und oftmals muss man sagen, gibt es zwei Gründe. Erstens weiß die Familie nicht genau im Vorfeld, was sie eigentlich von einem familienexternen Manager erwartet. Also ich mache dann immer in solchen Workshops mit denen immer die Frage, woran erkennt man die Tischmanieren? Spätestens erkennt man seine Tischmanieren, wenn am Nachbarstisch im Restaurant jemand mit Messer und Gabel oder sonst wie sich verhält, wo man sich gestört fühlt. Da würde man sagen, genau das ist bei mir jetzt hier, reißt es sozusagen eine Linie ein. Und bei Unternehmerfamilien macht man sich im Vorfeld wenig Gedanken, was man will und vor allen Dingen, was man nicht will. Na, was man will, das wird so abstrakt allgemein formuliert, so und so und das sind unsere Werte. Aber dann im Detail, wo man ein Störgefühl entwickelt, gerade bei einer Erstbesetzung, das ist neu. Und dann fehlt ein Anpassungsprozess, wo man sich dann hinsetzt und sagt, pass mal auf, ne, wir geben uns mal wechselseitig Feedback. Das haben wir beobachtet, das gefällt uns nicht so gut. Sie müssen wissen, wir als Familie so und so, wir gehen mit Mitarbeitenden so und so um. Ne, wir haben aber festgestellt, dass sie da eher ein anderes Bild haben. Da müssen wir nochmal schauen, dass das, also man braucht Rückkopplungsprozesse, um solche Störgefühle, wenn man sie entwickelt, zu etablieren. Das heißt, erstens, man muss sich als Eigentümerfamilie im Klaren sein, was man genau will. Da könnte zum Beispiel auch wieder so eine Personalabteilung extrem gut helfen bei der Vorbereitung von so einem Suchprofil, dass man eben nicht nur sagt, was soll der auf der fachlichen Anforderung haben, sondern viel wichtiger oder genauso wichtig ist es auf der zwischenmenschlichen Soft-Skill-Seite. Aber das muss man erstmal herauskitzeln. Das ist das eine. Das andere ist, dass viele familienexterne Manager, die aus Konzernen kommen, keine Ahnung haben, auf was sie sich einlassen, wenn sie in ein Familienunternehmen gehen. Vor allen Dingen, wenn es ein Familienunternehmen ist, wo die Familie bis vor kurzem oder noch selber die Geschäfte geführt hat. Das ist extrem von dem jeweiligen Familienfaktor beeinflusst. Und gerade Leute aus Konzernen kennen das nicht, halten das für Wischiwaschi und glauben oftmals, dass man doch das diesen Anachronismus relativ schnell beseitigen kann und unterschätzen total, ja, was das für Anpassungsvoraussetzungen sind. Ich habe einen Arbeitskreis dieses Jahr gegründet für die familienexternen CEOs unserer Trägerunternehmen Und da haben wir getagt und da haben sich die Leute gemeldet und jeder hat mal so ein Update gegeben. Und einer hat gesagt, ich kam von einem Großkonzern mit 150.000 Mitarbeitern. Ich bin jetzt zu einem Familienunternehmen gewechselt mit 15.000 Mitarbeitern. Und ich habe die ersten 2 Jahre nur ums Überleben gekämpft, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie die ticken, was die wollen. Weil ich dachte, ich mache meine Arbeit richtig. Ich hatte aber den Eindruck, egal was ich mache, wie ich es anpacke, das passt hier überhaupt nicht zusammen. Ich habe da ganz schön rumgerudert, ja, bis er dann nach 2 Jahren einen Modus gefunden hat, auch mit der Familie sich da sozusagen über die Richtung auszutauschen. Und das ist etwas, das muss eigentlich beim Anbahnungsprozess, beim Recruiting sehr klar herausgearbeitet werden. Und den familienexternen Managern muss auch sehr, sehr deutlich werden, auf was sie sich einlassen, wenn sie in so ein traditionsreiches Familienunternehmen gehen. Und dann braucht es einen Prozess in den ersten, ich sag mal, 6, 9, 12 Monaten, wo man sehr intensive Rückkopplungsschleifen organisiert. Und das muss von irgendjemandem gemanagt werden. Ob das jetzt der Recruiter, Headhunter ist oder jemand anders. Nur man kann die nicht einfach wirken lassen und sich dann wundert, warum es plötzlich so auseinanderdriftet. Also das ist eine ganz schwierige Herausforderung, die man, glaube ich, als HR-Organisation oder als HR-Sachverständiger einfach mit bedenken muss. Und da fehlt oftmals das Wissen.
Das ist ein schöner Wink auch zu meinem anderen Podcast mit Arthur Reich zum Thema Anforderungsanalyse im Recruiting. Ne? Also das heißt, da kommt das dann auch zum Tragen, dass man da tatsächlich dann nicht nur so diese Emotionalität eines Familienunternehmens gut beschreiben kann, dass der Kandidat, die Kandidatin das hinbekommt, sondern dass man mit der Unternehmerfamilie, wer auch immer das dann ist, durchaus auf Antwortkorridore runter sozusagen diese überfachlichen Kompetenzen baut, ne? Dass man auch eine gewisse Subjektivität aus diesen Gesprächen rausbekommt, sodass man am Ende idealerweise eine objektive, wohlwissend, dass das nie zu 1000% geht, das ist eine Illusion, aber dann durchaus eine weniger subjektive Entscheidung auch für so eine ja herausstechende, herausragende Position in einem Unternehmen hinbekommt. Zum Ende, Tom, wenn du empfehlen würdest, in welches Land wir bei diesem Thema vielleicht nochmal rüberschauen können, zum Thema Nachfolge, wo, in welches Land würdest du rüberschauen und dir da Anregungen holen?
Also ich mache sehr viele Lernreisen nach Japan, weil es in diesem Land, in dieser Kultur ist Nachfolge noch viel älter und wird viel älter organisiert. Wir haben Kontakt zum ältesten Familienunternehmen der Welt, was noch in Familienhand, Gründerfamilienhand geführt wird, von 719, also ist schon sehr alt, ja. Das ist spannend, weil hier Nachfolge nochmal ganz anders gedacht wird und man zur Not auch gerne bereit ist zu adoptieren. Aber das hat natürlich etwas mit einem soziokulturell-historischen Blick auf Familie und die Aufgabe von Familie. Also das wäre sozusagen spannend, weil es so anders ist und trotz der großen Andersartigkeit gibt es einen Kern, wo man sagt, der schlummert in vielen deutschen traditionsreichen Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auch, weil sie eigentlich auch 300-400 Jahre alt werden wollen. Und das ist sozusagen dieser unbedingte Wunsch, es in die nächste, in die übernächste Generation herbeizuführen. Also wenn man etwas über Enkelfähigkeit lernen möchte, dann wäre Japan sicherlich ein spannendes Reiseziel.
Und wenn ich jetzt nicht nur etwas über Enkelfähigkeit lernen möchte, als Personalerin da draußen, vielleicht auch als Geschäftsführender, was würdest du jemandem empfehlen, der im HR unterwegs ist und bei dem das Thema vielleicht jetzt bald aufpoppt, heute nach diesem Podcast-Interview anders zu machen?
Also ich würde mir tatsächlich einmal ein Blatt Papier und einen Stift nehmen und überlegen, woran erkenne ich eigentlich in meinem Familienunternehmen, dass wir ein Familienunternehmen sind? Was ist der Familienfaktor unseres Familienunternehmens und woran zeigt der sich? Und die zweite Frage wäre, mal angenommen, die Seniorgeneration würde morgen nicht mehr kommen und wir würden unsere Familie verlieren, was wäre anders? Na, inhaltlich, kulturell, und dann merkt man relativ schnell, dass dieser Familienfaktor, der wird so als gegeben vorausgesetzt, was dadurch verloren gehen könnte. Ne? In manchen Ausnahmefällen mag man auch gewinnen, wenn die Familie sich vielleicht nicht mehr vor allen Führungskräften streitet oder sowas. Ja, aber das ist doch eher die Ausnahme. Also ein Gespür dafür zu bekommen Und was bedeutet die Unternehmerfamilie auch der Mitarbeiterschaft? Was bedeutet die Unternehmerfamilie für die Kultur unseres Unternehmens? Und da wird einem deutlich, wie stark das miteinander verflochten ist.
Das mit dem weißen Blatt Papier, das bin genau ich, das würde ich ganz genauso machen. Und liebe ZuhörerInnen da draußen, wenn euch das mit dem weißen Blatt Papier schwerfällt, dann meldet ihr euch bei mir mit den Infos vom Tom. Tom, danke dir für deine Zeit, für diese Insights. Ich danke dir vielmals und hoffentlich auch bald mal wieder.
Danke. Sehr gerne, lieber Stefan, und vielen Dank auch für die Einladung, hier zu sprechen.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Dankeschön.
Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!